Mitten in der Pandemie haben wir diesen Podcast auch deshalb gestartet, um euch zu zeigen, wie man XR-Technologie nutzen kann, um zusammenzukommen, zu kollaborieren und Events zu veranstalten, wenn man sich in der physischen Welt gerade nicht treffen darf oder kann. Und tatsächlich hatten virtuelle Events, virtuelle soziale Welten dann einen echten Hype, nicht zuletzt auch durch Mark Zuckerbergs Milliardenwette auf das Metaverse. Der Hype ist inzwischen vorbei, das Metaverse und VR-Events scheinen für viele abgeschrieben. Doch das ist eine ziemlich kurzsichtige Einschätzung, wie wir in dieser Folge feststellen werden.
Wir brauchen vor allem einen Fokus, der auf dem Sozialen liegt, der auf den Interaktionen liegt. Gar nicht so sehr auf dem Input, auf der Keynote, auf der Panel-Discussion, sondern wirklich auf dem Miteinander der Teilnehmenden an dieser Konferenz oder am virtuellen Event.
Dass viele, wenn man mit denen spricht, das kriege ich auch in Gesprächen oft mit, sagen, ach, naja, also das mit dem Metaverse, ne, was der Zuckerberg da für Milliarden versenkt hat, das ist doch erledigt. Und da sage ich immer nur in ganz großen Buchstaben N-E-I-N. Nein, das ist es nicht.
Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XR-Hub Bavaria. Im Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und diesmal sind bei mir Thomas Zorbach und Lukas Haag zu Gast. Thomas ist Organisator und Kurator der Next Reality Conference Immersive X und außerdem Gründer und Chef von VM People, einer Agentur für immersive Markenführung. Lukas ist studierter Medieninformatiker und Kommunikationswissenschaftler und hat sich in seiner Masterarbeit mit virtuellen immersiven Konzerten beschäftigt und dabei unter anderem erforscht, was virtuelle Events brauchen, um ein echter Publikumserfolg zu werden. Wie gute VR-Events im Jahr 2024 funktionieren können und warum es sich lohnt, die aktuelle Metaverse-Durststrecke zu überstehen, das verraten die beiden gleich in unserem Gespräch. Viel Spaß dabei! Thomas, Lukas, herzlich willkommen im New Realities Podcast. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung. Danke.
Wir schauen heute zurück in die Zeit der Pandemie, die uns irgendwie ja schon ganz weit weg vorkommt, obwohl die Corona-Zahlen gerade wieder explodieren. Damals Lockdown, die Leute mussten plötzlich zu Hause sein. Ein Thema war, alle mussten plötzlich Homeoffice lernen. Ein anderes Thema war, wie macht man eigentlich Veranstaltungen, wenn die Leute sich nicht treffen dürfen? Und ganz plötzlich kam auch von Kreisen, die sich vorher noch nicht so intensiv mit XR-Technologien auseinandergesetzt hatten, das Interesse an Events in Virtual Reality auf. Darüber wollen wir auch heute sprechen, über drei Jahre später. Aber schauen wir nochmal gemeinsam in die Corona-Zeit zurück, bevor wir auch in die Zukunft und die Jetztzeit blicken. Was waren denn Events für euch in VR, die damals während der Lockdowns stattgefunden haben, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind? Können große sein, können aber auch kleine sein. Thomas, vielleicht magst du loslegen.
Ja, also das allererste Event, was ich erlebt habe in Virtual Reality, das war tatsächlich ein Team-Event. Ich bin Inhaber einer Agentur für immersive Markenführung und wie uns alle hat mich die Pandemie hart erwischt, uns auch als Team. Und ich habe, als das irgendwie im ersten Lockdown auch losging, dass man sich halt, wie gesagt, gar nicht mehr selbst, dass man sich nicht mehr erleben konnte als Team, überlegt, Mensch, was können wir denn da machen? Und ohne so richtig genau zu wissen, was ich tat, habe ich irgendwie jeden Mitglied aus meinem Team so ein bisschen als Mystery-Mailing ein VR-Headset zukommen lassen und habe mich vorher informiert, wo kann man sich da treffen. Meine Wahl fiel auf VR-Chat. Und dann haben wir uns, nachdem wir uns wirklich wochenlang nur noch in Videokonferenzen gegenüber saßen, plötzlich an einem Sonntag in irgendeiner Welt an einem Lagerfeuer, ja, wiedergesehen, kann man sagen, wiedererlebt. Und das war so faszinierend, dass wir irgendwie sofort gesagt haben, das ist ja ein Moment, den müssen wir festhalten, daraus müssen wir mehr machen. Das war sozusagen mein erstes Event und das hallt bis heute nach.
Das klingt gut. Wir sprechen noch über die Lehren, die ihr daraus gezogen habt, was ihr daraus gemacht habt. Aber erstmal, Lukas, was ist ein VR-Event aus der Pandemie, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also mir sind vor allem kulturelle Events in Erinnerung geblieben und da einfach der heftige Kontrast. Am Anfang haben KünstlerInnen ihre Touren absagen müssen, Clubs schließen müssen und die Leute haben angefangen zu streamen, haben YouTube genutzt, haben soziale Plattformen genutzt, haben vielleicht auch Konferenzsysteme wie Zoom genutzt. Und mit einmal war ich aber in einem virtuellen Event, in einem virtuellen Raum, den ein Club bei uns in Dresden aufgebaut hatte, das Objekt Klein A. Und konnte dort nicht nur passiv zuhören und zu Hause sitzen und irgendwie einen Livestream vom DJ sehen, sondern eben auch mit anderen virtuellen Clubbesuchern interagieren. Und das war schon sehr cool. Und da habe ich auch das erste Mal irgendwie kritisch reflektieren können, dass wir nicht einfach nur Livestreams brauchen, sondern für wirklich immersive Events auch eine Interaktion untereinander als Zuschauende, als BesucherInnen.
Auch was Kleines, Feines, finde ich ja sehr sympathisch. Thomas, du hast gesagt, das hat bei euch sehr lange nachgehallt. Vielleicht möchtest du schon mal verraten, was ihr aus dieser ersten gemeinsamen Erfahrung in VR-Chat, für die du sogar VR-Headsets rumgeschickt hast, was ich sehr lobenswert finde. Ich glaube, das haben die wenigsten Firmen gemacht, was ihr daraus mitgenommen habt und gemacht habt.
Ja, wir haben in dieser Zeit, also schon vorab, an den Planungen für eine Konferenz gesessen, die wir selber in Eigenregie durchführen wollten, die Immersive X. Die war natürlich auch ursprünglich mal als Real-Life-Event geplant. Als dann die Pandemie um sich griff, haben wir diese Pläne zunächst fahren lassen, sind aber dann durch diese Erfahrung, die wir gemacht haben an diesem schon besagten Lagerfeuer, auf die Idee kommen, Mensch, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir dieses Event, was wir in Real Life geplant, wenn wir das zumindest in Teilen mal versuchen, in Virtual Reality, das muss doch funktionieren. Ja, so kam eins zum anderen. Ich habe den Markus, einen ziemlich, wie soll ich sagen, versierten Entwickler, der dann in Unity eine Konferenz-Venue gebaut hat. Und im November 2020 haben wir dann zum ersten Mal die Immersive X veranstaltet. Wir hatten 100 Besuchende, die alle gesagt haben, also sowas haben wir irgendwie noch nie erlebt. Wir dachten noch gar nicht, dass sowas geht. Also die Erfahrung, mit mehreren Menschen an einem Ort zu sein, an einem simulierten Ort, der sich anfühlt wie real, obwohl jeder eigentlich weiß, was Virtual Reality ist, war für uns beeindruckend, dass doch viele dieses soziale Erlebnis noch gar nicht hatten. So war es auch bei mir persönlich. Ich kannte natürlich alles Mögliche, war mal im Europapark, hatte irgendwie ein Headset auf, bin da in der Achterbahn mit einem Headset gefahren, ich wäre fast gestorben. Also solche Singleplayer-Erlebnisse, kannte jeder, aber nicht dieses Gefühl, also dieses, was man ja auch Social Virtual Reality nennt, also die Erfahrung, an einem Ort zu sein, das war neu. Und ist es lustigerweise heute für viele auch noch, auch im Jahr 2023, stellen wir immer wieder fest, Lukas.
Ja, also sehe ich ähnlich. Wirklich geteilte Erfahrungen in Virtual Reality braucht es viel mehr, damit das Ganze aus der Nische rauskommt und eben nicht so eine In-Group-Out-Group-Geschichte ist und man auch einfach mal FreundInnen, Familie, Bekannte damit reinholen kann. Ich hatte ja mit euch auch eine relativ frühe VR-Erfahrung während der Pandemie, als wir für das Unternehmen, für das ich damals gearbeitet habe, ein großes Studierenden-Event gemacht haben. Und da hat man schon auch einfach gesehen, dass dieses Zoom-Fatigue sich Bahn gebrochen hat und alle mit einmal einen enormen Spaß hatten, sich in dieser virtuellen Welt zu bewegen, miteinander in Kontakt zu treten, sich zu treffen. Und im Endeffekt habe ich dort auch Leute in VR kennengelernt, die ich dann erst später aufgrund der Pandemie das allererste Mal im echten Leben in Persona getroffen habe. Und das war schon eine coole neue Erfahrung, ja, aber auch eine bleibende. Für mich, für viele andere, die diese Erfahrung nicht gemacht hatten, braucht es die eben noch. Und ich hoffe, dass wir keine neue Pandemie als Katalysator brauchen dafür.
Bei Thomas ist der Spoiler sozusagen schon passiert. Er hat Immersive X schon erwähnt, was auch völlig in Ordnung ist. Er macht jetzt eine Konferenz in VR. Lukas, du hast dich aber auch nach diesen Erlebnissen noch intensiver damit auseinandergesetzt. Verrat doch auch gleich mal, wie.
Genau, ich habe meine Masterthesis geschrieben zum Thema virtuelle immersive Konzerte. Konzerte hier sozusagen als Beispiel für geteilte Veranstaltungen, die man eben zusammen erlebt. Genauso sehen wir aber, glaube ich, heute, dass Sportveranstaltungen, Messen, aber genauso auch Meetings im Business-Kontext, das sind alles exakt solche immersiven Veranstaltungen oder besser gesagt virtuellen Veranstaltungen, die immer immersiver werden müssen. Und in meiner Masterarbeit habe ich mich gerade am Beispiel Konzerte damit beschäftigt, was sind psychologische Motivationsfaktoren, wann fühlt sich sowas wirklich immersiv, befriedigend an, wann habe ich eine einzigartige Erfahrung, die ich mit anderen geteilt habe, im Gegensatz zu einem einfachen Livestream oder einer Aufnahme, die ich mir einfach währenddessen oder danach angeschaut habe, die gar nicht partizipatorisch mir das Mitwirken an einem einzigartigen Event ermöglicht, sondern ja eher so eine Übertragung halt ist. Ne?
Nach dem ersten Pandemie-Schock, Lockdown, wo wir schon uns alle digitalisiert haben und das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, kam dann auch noch Mark Zuckerberg dazu, der seine Firma Facebook in Meta umbenannt hat. Und plötzlich sprachen alle vom Metaverse. Und es gab wirklich gigantische Investitionen in alles, was irgendwie nach Metaverse aussah. Aber das Interesse an vielen dieser Lösungen, Plattformen, Unternehmen war dann doch verhalten, als man dachte. Die Userinnen und User sind ausgeblieben zunächst und haben nicht scharenweise irgendwelche virtuellen Welten befördert. Nicht alle davon waren natürlich in VR. Aber trotzdem, was ist denn euer Eindruck? War das zu früh, das Metaverse schon auszurufen? War das, was dann auf dem Markt war, einfach nicht gut genug? Oder hatten die Leute eben auch aufgrund der Pandemie ein bisschen auch die Schnauze voll, sich nur digital zu treffen? Was ist da eure Einschätzung, warum dieser Hype erstmal dann ein bisschen wieder abgeflaut ist?
Also zunächst muss man sagen, empfand ich es damals und auch heute in Teilen als Bold Move von Mark Zuckerberg und konnte es auch aufgrund dessen, was ich selber erlebt habe, nachvollziehen, dass er sagt, okay, diese Erfahrung des Social Networking, wie wir es kennen in Social Media, das ist das, was wir als Unternehmen weiterentwickeln wollen, sodass dieses Networking künftig in dreidimensionalen Räumen stattfindet und eine völlig andere Form der Interaktion dadurch ermöglicht wird. Das erschien mir logisch und auch auf Basis dessen, was ich kannte. Zu dem Zeitpunkt hatten wir uns ja schon seit anderthalb Jahren in Social VR rumgetrieben und auch diese Community, die da entstanden ist, erlebt. Insofern erschien mir das erstmal plausibel. Jetzt, wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass es seitens der PR bei Meta ein großes Defizit gab, schon in der Ankündigung, dass das als große Zukunftsvision beschrieben wurde, als etwas, was vielleicht in 10 Jahren mal erlebt werden kann. Und das deckt sich halt, hat sich überhaupt nicht mit meinen Erfahrungen gedeckt. Also das ist ganz viel, was jetzt schon möglich ist, was damals auch schon passiert war. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht rübergekommen, dass da etwas in die Zukunft projiziert wurde, was de facto in Teilen schon erlebt werden konnte. Und das ist, glaube ich, gar nicht bei vielen Menschen so in der Form angekommen. Also insofern ist jetzt, glaube ich, eine Situation, in der viele denken, da das Metaverse, das ist abgefrühstückt, weil er das ja für sich dann auch geclaimt hat. Und dann gab es diese ganzen Massenentlassungen. Also ich vergleiche es mit der Zeit. Ich bin ja nun auch schon nicht mehr, also ein bisschen über 50, Ende der 90er Jahre nach dem ersten Internet-Hype, ne? Als auch dann diese Bubble geplatzt ist und viele für sich damit das Thema Internet ad acta gelegt haben. Und dann kam auf einmal 2003 und 2004 und huch, das gibt's ja doch noch. Und genau das ist der Moment, in dem wir uns jetzt gerade befinden, dass viele, wenn man mit denen spricht, das kriege ich auch in Gesprächen oft mit, sagen, ach, naja, also das mit dem Metaverse, ne, dass der Zuckerberg da für Milliarden versenkt hat, das ist doch erledigt. Und da sage ich immer nur in ganz großen Buchstaben NEIN. Nein, das ist es nicht. Und ihr werdet es erleben. Und dann werdet ihr euch vielleicht fragen, ach Mensch, wieso habe ich das damals nicht ernster genommen?
Ja, es ist spannend, dass diese Hype-Phasen, nenne ich sie jetzt mal, gefühlt auch immer kürzer werden und wir immer mehr Turbo-Milliardäre in unserem Turbo-Kapitalismus haben, die unglaubliche Summen gegen die Wand fahren. Ich denke, das ist alles nicht zuträglich dafür, dass sich eine Technologie etabliert und wirklich auch in der breiten Masse ankommt, definitiv. Es ist aber auch sehr viel, ja, zwischen Hype und eine Technologie, die komplett schon wieder überholt ist, liegt sehr viel Graubereich. Und ich glaube, darüber müssen wir auch reden. Es brauchte während der Pandemie viel mehr soziale Anwendungsfälle, viel mehr interaktive Anwendungsfälle, meiner Meinung nach. Und die waren nicht gleich da. Wir haben ja auch ein klassisches Henne-Ei-Problem. Was muss zuerst kommen? Die Plattform, die Software oder die Geräte? Im Endeffekt haben wir alle VR-fähige Geräte seit Jahren schon in unserer Hosentasche, nämlich extrem mächtige Smartphones. Es ist nun mal so gekommen, wie es gekommen ist in der Pandemie, und irgendwann hatten wir alle Zoom-Fatigue und hatten keine Lust mehr, auf dem Bildschirm zu starren. Also hatten wir mit Sicherheit auch keine Lust, uns einen kleinen Bildschirm 5 cm vor unsere Augen zu spannen. Wir hatten viel mehr Lust, wieder nach draußen zu gehen und Menschen in der realen Welt zu treffen. Und deshalb gab es, glaube ich, schon die Hürde, sich einfach mal so einer Erfahrung auszusetzen. Ich denke, das, was ihr gemacht habt, Thomas, ist sehr clever, den Leuten diese Headsets einfach mal zuzuschicken und damit so die erste Hürde zu nehmen, damit wirklich auch mal, naja, am Wochenende vor der Konferenz mal zum Ausprobieren und Experimentieren einzuladen und damit aber auch diese ersten Erfahrungen in Social VR zu sammeln. Das hat, glaube ich, bei vielen Leuten Klick gemacht, und da brauchen wir einfach noch viel, viel mehr, die solche sozialen Events mal wirklich interaktiv auch mitmachen. Weil was ich leider auch viel gesehen habe, sind zum Teil Startups, zum Teil einfach Projekte, die aus dem Boden gestampft wurden, wo gesagt wurde, okay, wir nehmen jetzt ein Konzert hier in der ersten Reihe mit 360-Grad-Kamera auf oder ein Basketballspiel in den besten Sitzplätzen, und dann können die Leute sich das angucken. Das macht man mal, das ist mal witzig für 20 Minuten. Aber dann verliert man auch den Spaß, weil diese ganzen sozialen Interaktionen einfach hinten runterfallen, wenn ich einfach da sitze und mir mit einer VR-Brille ein 360-Grad-Video angucke. Ganz ehrlich, die Technologie gibt es auch schon lange. Das ist ja jetzt auch nichts Bahnbrechendes mehr. Das habe ich am Anfang meines Studiums schon gemacht, mir 360-Grad-Videos mit einem Google Cardboard angucken zu können. Wir brauchen geringe Netzwerklatenz natürlich auch. Das ist was, was häufig, glaube ich, in der Diskussion auch hinten runterfällt, wenn es nur um die Geräte geht, um eine höhere Auflösung geht, damit einfach sich real anfühlende Interaktionen mit anderen sozialen Playern online möglich sind. Und dann werden Events online auch immersiv und irgendwie eine spannende Alternative zum echten Ding.
Spannende Punkte. Ja, ich glaube auch, es gibt vielleicht wirklich dieses Henne-Ei-Problem, weil Thomas, wie du gesagt hast, vieles von dem, was dann als Metaverse plötzlich vermarktet wurde, gab es ja schon, soziale Interaktion in VR, nur hatten halt sehr wenig schon mal eine VR-Brille auf und haben sowas erlebt. Plötzlich wird da eine weltweite Kampagne gelauncht, aber die Headsets waren ja immer noch nicht wirklich so weit verbreitet, dass es eine Massenadaption möglich macht. Wir haben ja auch schon über das Projekt vom Staatstheater Augsburg gesprochen, die dann auch VR-Brillen für auch zum Teil soziale VR-Inszenierungen dann auch verliehen haben. Die wurden den Leuten dann nach Hause geschickt und dann konnten die sich anziehen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Insofern spannender Punkt. Aber ich glaube, wir können ja doch feststellen, klar, der Hype ist abgeflacht, aber es ist Aufmerksamkeit auf das Thema gekommen und es ist mehr da als vor dem Hype und vor der Pandemie. Das heißt, es geht weiter. Deswegen springen wir auch ins Jahr 2023. Ihr habt nämlich gerade ein sehr erfolgreiches Event in VR durchgeführt. Das heißt, es ist möglich und habt auch aktiv dran teilgenommen. Thomas, du hast es veranstaltet und organisiert. Lukas, du warst einer der Speaker und auch dran teilgenommen. Die Immersive X. Vielleicht erstmal für alle, die das Event noch nicht kennen. Thomas, worum ging es bei dem Event?
Also, was dieses Event vielleicht von den meisten, die man so kennt, unterscheidet, ist eben, dass es zu, ich sage jetzt 98% komplett in Virtual Reality stattgefunden hat und auch weiterhin stattfindet. Ich glaube, wir hatten am Ende 45 Sessions und eine hat in Zoom stattgefunden. Also bitte legt mich nicht auf die Prozentzahl fest. Mathe war noch nie so meine Stärke. Aber ja, das ist, denke ich mal, der Haupt Punkt. Wenn man das Besondere an der Immersive X formuliert, dann ist es eben, es ist ein Event in Virtual Reality. Wir haben es so dieses Mal organisiert, auch hier, dass es die Möglichkeit gab, sich Headsets bei uns zu leihen. Aber wir haben festgestellt, dass in den meisten Fällen gar nicht notwendig war, dass die dann jetzt mittlerweile wohl doch so verbreitet sind, dass wir 250 angemeldete Besuchende hatten. Wir hatten eigentlich nur mit 100 bis 150 gerechnet. Und hatten kaum Leute, die gesagt haben, wir wollen uns so ein Headset leihen, sondern ja, die Leute haben das in der Zwischenzeit zu Hause gehabt. Wir hatten ein weltweites Publikum. Wir hatten 6 thematische Tracks. Im Entertainment-Track hat Lukas seine Erkenntnisse geteilt. Und ja, wir haben verschiedene Social-VR-Plattformen genutzt. Also VR-Chat haben wir schon angesprochen, Remio. Und Lukas, das kannst vielleicht du auch nochmal sagen, was für mich als Organisator gut funktioniert hat, das war tatsächlich so ein Festival-Feeling. Also dass man das Gefühl hat, na, man ist nicht an einem Ort, nicht an einem Venue, sondern man mal hier, war mal dort. Ich bin großer Fan der South by Southwest. die jährlich in Austin stattfindet. Und man hatte so das Gefühl, ne, man ist Teil einer Community, man lässt sich so über die Konferenz, über das Festival treiben, man trifft mal den dort, einen anderen mal in diesem Venue. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Gerade das Worldhopping würde ich da nochmal hervorheben. Das war sehr witzig, da auch mal in absurde Welten, usergenerierte Welten einzutauchen. Das war cool. Das war wie eine, ja, weiß ich nicht, Stadtrundführung der Zukunft oder so. Das war sehr, sehr witzig.
Vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen genauer beschreiben. Was für Welten gab es? Wie sahen die unterschiedlichen Venues aus? Damit wir so einen kleinen optischen Eindruck kriegen, auch wenn wir hier audiomäßig unterwegs sind.
Was mir sofort einfällt, war eine an Salvador Dali angewählte surrealistische Welt, in der Gemälde mit optischen Illusionen, mit so einem Parallax-Effekt ausgestellt waren. Und wenn man da eben vorbeigelaufen ist, wirkten die wirklich also sehr psychedelisch, kann man fast schon sagen. Und in ein, zwei Gemälde konnte man am Ende auch reinspringen. So etwas gab es aber eben auch ein ganz normales Museum, in dem Artefakte ausgestellt wurden, die man sich von der Nähe anschauen konnte. Das eine sah aus wie ein interaktives Musikvideo. Da weiß ich gar nicht mehr, wer da der Urheber war. Also es gab ganz verschiedene Sachen bis hin zu kleinen Spielereien. Am Ende waren wir, glaube ich, auf irgendeinem Town Square und haben uns mit Klopapierkanonen gegenseitig abgeschossen. Das war einfach eine schöne Art und Weise, so eine Pause zwischen den Talks auch mal zu füllen und auch mal abzuschalten. Und ganz großartig am Ende war eine Theaterinszenierung von Shushu. Es war nur ein Teil des Theaterstücks mit einer Tech-Demo, wo wir aber auch kooperativ oder zusammen sozial in einer virtuellen Welt waren, in einer Bühnenpublikumsaufteilung, wo wir so im Halbrund um eine riesengroße Puppe gesessen haben, die zwischen uns emporgeschwebt ist. Und wir haben uns dort im leeren Raum drumherum gedreht. Also ihr merkt schon, mir fehlen da einfach die Worte, um das irgendwie zu beschreiben. Das muss man erlebt haben. Ich weiß nicht, Thomas, vielleicht kannst du mir hier aushelfen.
Also jetzt in diesem konkreten Beispiel tatsächlich nicht. Das ist genauso, wie ich immer auch, wenn ich vom Metaverse oder von Social VR spreche, immer sage, ihr müsst es selbst erleben. So ist es auch mit dieser Experience. Ich kann noch ein bisschen was aus Veranstalterperspektive sagen zu diesen Venues. Ich habe ja schon erwähnt, es gab diese 6 thematischen Tracks und die haben wir immer auch ein bisschen, was den Weltenbau anbelangt, am Thema auf. Gab sozusagen unser Hauptvenue, das ist, wenn man so will, ein digitaler Twin eines Ortes, wie er vielleicht ähnlich auch in der realen Welt anzutreffen wäre, eine Art Auditorium mit einer Bühne, wie man es von TED Talks kennt. Es gab aber auch den Healthcare-Track, also da ging es, wie der Name schon sagt, um eher Bereiche aus dem Feld Gesundheitswesen. Das ist wenn die Future World eines medizinischen Fachverlags. Da ist die Welt ein großes Herz mitten im Außenbereich. Wir hatten Künstler da, die KI-generierte Kunstwerke erschaffen. Das haben wir in einer Galeriewelt präsentiert. Also so haben wir immer versucht, den Veranstaltungsort auch dem Thema ein bisschen anzupassen. Workshops haben wir gehabt. Das war eher ein angenehmer Veranstaltungsort irgendwo am Meer. Also das ist ja etwas, sagen wir mal, ein großes Feld, was auch bei der ImmersiveX besprochen wurde. Inwieweit ist es eigentlich richtig, wenn man eine Konferenz oder wenn man ein Event veranstaltet, Dinge, die man aus der Realität kennt, in die virtuelle Realität zu übertragen? Also ist es überhaupt eine gute Idee, sowas wie digitale Zwillinge eines realen Ortes zu bauen? Oder müssen wir diese Orte anpassen an die Möglichkeiten, die es in VR gibt? Da hatten wir auch ein breites Spektrum an, ne, 1:1 übertragen, bis hin zu, was Lukas gerade geschildert hat, völlig surreale Welten. Und das war auch, wie gesagt, ein ganz interessantes Thema, was sozusagen sich durch die Veranstaltung gezogen hat, was jeder so wahrgenommen hat. Das ist sicherlich auch sehr subjektiv. Viele fühlen sich vielleicht an Orten, die sie aus der Realität kennen, wohler. Andere sagen, warum, ne, wenn wir hier diese ganze Möglichkeit haben, wenn ich fliegen kann in VR, warum lasst ihr mich hier nicht fliegen und setzt mich auf irgendeinen Stuhl?
Ja, das ist ja wirklich auch entscheidend, diese Möglichkeiten auch entsprechend zu nutzen. Eine Keynote kann ich irgendwie live streamen, da kann ich auch via Zoom einem Speaker die Möglichkeit geben, was zu präsentieren. Leute können im Nachhinein Fragen stellen. Dafür brauche ich nicht unbedingt einen virtuellen Raum. Aber wenn ich wirklich Workshops durchführen möchte, wenn ich Teilnehmenden die Möglichkeit geben möchte, sich in eigene Räume zurückzuziehen, aber dennoch die Möglichkeit zu haben, immer zu mir zu kommen als Veranstalter oder als durchführende Person des Workshops, dann ist ein virtueller Raum perfekt dafür. Wenn ich vielleicht sogar noch experimentellere Sachen machen möchte, dann kann ich in VR ganz einfach 3D-Sprites und Modelle erstellen, mit denen die Teilnehmenden irgendwie umgehen können. Und das finde ich, habt ihr schon richtig cool gemacht, Thomas. Kleine Anekdote noch von meiner Seite. Ich habe ja damals meine Thesis passend auch nicht in Zoom präsentiert. Also in der realen Welt auf dem Unicampus zu präsentieren war keine Option. Es war ja Corona. Aber ich habe die dann auch in VR präsentiert und habe auch überlegt, was mache ich jetzt? Ist cool, dass ich meinem Prof und meinem Betreuer irgendwie Headset schicken kann, aber ich will ja dann keine PowerPoint-Slide durchklickern, wenn ich schon in VR bin, und habe auch meine PowerPoint eigentlich auseinandergenommen, an verschiedene Orte in der virtuellen Welt aufgeteilt und habe dann wie über so ein Festivalgelände geführt, wo meine einzelnen Folien groß als Poster an Ständen aufgehangen waren mit verschiedenen interaktiven Videos, Installationen, 3D-Animationen und so weiter. Also hier ist es, glaube ich, wirklich sehr entscheidend, wenn wir Sachen aus der realen Welt ins Digitale übertragen, nicht einfach eins zu eins das zu replizieren, was wir im Realen finden, sondern die Chancen auch zu nutzen und auch einfach neue Sachen zu erschaffen, die es im Realen gar nicht gibt und nicht immer zu versuchen, das zu replizieren.
Klingt jetzt so bei der Immersive Expo. Habt ihr beides gemacht, Thomas, wie du es geschildert hast? Damit ein bisschen klassischere Venues für die Leute, die sich vielleicht da besser orientieren können, ein bisschen experimenteller für die anderen. Mich würden dazu noch zwei Dinge zur Umsetzung interessieren. A, technisch, wie habt ihr die verschiedenen Plattformen miteinander verbunden, so dass es eine leichte User Experience ist? Und dann ist es natürlich das eine, schöne Räume zu gestalten. Haben viele schon probiert. Das andere ist auch, sie mit Leben zu füllen. Wie habt ihr denn dann dafür gesorgt, dass eben so eine Ausstellung nicht nur eine leere, tote Ausstellung ist, sondern dass da auch Interaktion stattfindet, dass sich da Leute treffen und kennenlernen, dass dieses Festival-Feeling, Thomas, das du beschrieben hast, da auch wirklich rüberkommt?
Diese 45 Sessions, die ich erwähnt habe, die wurden sozusagen immer von ExpertInnen und Speakern und Performern präsentiert. Also sprich, diese Programmkuratierung sah so aus, dass wir als OrganisatorInnen uns umgeschaut haben, wer ist in welchen Feldern aktiv. Und da ging es genau, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, um die Frage, wer macht denn schon was? In welchen Gebieten ist das Metaverse, sind immersive Technologien noch keine Zukunftsvision, sondern wer, wo passiert was, in welchen Feldern? So haben wir diese 6 thematischen Tracks. Ein Track hieß Arts, um da nochmal drauf gleich zu sprechen zu kommen. Und dann haben wir geguckt, wer ist in diesen Feldern aktiv und haben diese Leute eingeladen. Also einige, das war sozusagen vielleicht 50% der Leute, die wir identifiziert haben. Und die anderen 50 haben sich bei uns gemeldet, nachdem wir gesagt haben, es gibt diese Konferenz. Und wenn ihr ein spannendes Thema habt, reicht es gerne ein. Und so sozusagen ist dieses Programm, so sind die 45 Sessions dann am Ende entstanden. Die zweite Frage bezog sich ja auf die Frage, wie haben die Leute sich jetzt orientiert? Wie haben Sie die Venues gefunden in den verschiedenen Social-VR-Apps? Wir sind ja noch nicht an dem Punkt, dass es sozusagen ein interoperables Metaverse gibt, wo man wie durchs Web browsen kann und ohne sozusagen das Gefühl zu haben, man wird immer wieder rausgeworfen. Da sind wir noch nicht. Das ist tatsächlich an der Stelle noch eine Zukunftsvision. Aber man kann, oder so haben wir es gemacht, mit teilnehmenden Kommunikationen natürlich sehr gut dafür sorgen, dass die Leute nicht verloren gehen. Wir haben zum Beispiel gesagt, installiert euch VR-Chat, installiert euch Remio. Und dann in der teilnehmenden Kommunikation immer darauf hingewiesen, die nächste Veranstaltung findet hier, findet dort statt. Haben dann in der Konferenz auch gemerkt, der eine an der andere geht vielleicht dann doch verloren. Dann haben wir immer in den Venues Billboards angebracht. Die nächste Veranstaltung findet in 15 Minuten in diesem Venue statt. Und so hat es dann ganz gut funktioniert, wie als würde ich durch eine Stadt laufen. Ich musste halt zwischendrin mal die App wechseln. Das sozusagen war die Art und Weise, wie wir die Leute durch die Konferenz navigiert haben.
Also wirklich bis hin zu dem Punkt, wo an dem Spawn-Punkt jemand auf einen gewartet hat und gesagt hat, was gerade für ein Vortrag hier läuft, was es aber alternativ in einer Parallelwelt gerade noch für einen Workshop gibt. Also wirklich so, als wäre ich in Event-Venue eingetreten und werde gleich von einem Helpdesk in Empfang genommen, wo ich nachfragen kann, wo ich ein kleines Programm finde. Eigentlich war es fast schon so aus teilnehmenden Sicht oder aus Speaker-Sicht von mir, ja.
Ich fasse nochmal kurz für mich zusammen. Nummer eins, wenn man Interaktion will, wirklich auch eine Agenda in den verschiedenen Venues stattfinden lassen und die dann jeweils auch einen Host haben. Also, dass jemand wirklich das Programm auch gestaltet, für die Interaktion auch sorgt. Ich gehe davon aus, oder, dass die Speakerinnen und Speaker auch für die Interaktion mitgesorgt haben und die Teilnehmenden mit eingebunden haben. Dann gute Kommunikation und gutes Guiding, dass die Leute wissen, wann ist wo was, wie komme ich dorthin. Du hattest auch schon gesagt, sogar im Vorfeld, wer kein Headset hat, konnte sich auch eins ausleihen bei euch, wobei das anscheinend beim Thema Metaverse glücklicherweise nicht mehr häufig der Fall ist, dass die Leute kein Headset haben. Vielleicht nochmal, können wir nochmal auf die Formate schauen. Wie sahen dann so die Formate, Workshops, Talks aus? Wie kann ich mir das vorstellen? War das dann eher so klassisch wie bei der South by Southwest auch wäre? Oder gab es auch da spezielle Formate, die so vielleicht nur in VR tatsächlich auch möglich sind?
Also es gab auch hier beides. Es gab klassische Formate, wie wir sie von Real-Life-Konferenzen kennen, wie Panels, Präsentationen mit den von Lukas auch angesprochenen PowerPoint-Slides. Aber es gab auch Gallery Walks, also ich hatte den Arts Track schon angesprochen, wo man sich eben durch eine virtuelle Galerie bewegt hat und der Künstler hat einen selbst durchgeführt, wie bei einer Vernissage. Es gab Experiences, da sind wir dann sehr nah an dem, was man eben nur in Virtual Reality erleben kann. Als Beispiel ein sehr genialer Entwickler hier aus Deutschland ist der Nico Lang und dessen Solar System. Das kennen, glaube ich, die sehr viele, die sich mit XR und den Themen befassen. Er hat selber dann durch sein Sonnensystem geführt. Also vielleicht für Leute, die es nicht kennen, kann man bei VRChat sich ansehen, Nico's Solar System. Er hat einfach mal genauen Zeitraum kenne ich nicht, aber ich sage mal so über 1-2 Jahre das Sonnensystem nachgebaut. Das ist für mich immer so ein klassisches Beispiel, wo ich sage, ja klar, ich kann mir ein Buch durchlesen über das Sonnensystem. Ich kann mir ein YouTube-Video anschauen, aber ich kann nicht das Sonnensystem normalerweise bereisen. Das kann ich nur in VR. Und wenn es um die Frage geht, was sind vielleicht Erfahrungen, Erlebnisse und Inhalte, die Leute irgendwann dazu bringen, sich ein Event in Virtual Reality anzuschauen oder noch weitergehend sich ein Headset anzuschaffen, dann sind es genau solche Dinge, die native, also nativ nur in VR erlebt werden können. Und bei der Immersive X haben wir da eine Spannbreite gehabt. Dinge, die nur in VR erlebbar sind, wie das Sonnensystem, bis hin zur klassischen Präsentation. Auch hier, wir haben schon das teilnehmenden Feedback uns angeschaut. Gibt es Leute, die sagen, solche klassischen Konferenzformate, die finde ich auch in VR gut. Andere sagen, eigentlich ne, erwarte ich da unique Content, den es nur in VR gibt, wie das Sonnensystem. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, Stand jetzt, dass man Kategorien oder Bedürfnisse anspricht.
Gab es auch Gelegenheiten, wo man einfach nur mit anderen Teilnehmenden plauschen konnte, um Leute kennenzulernen, wie man sich sonst ja auch auf dem Gang oder vor dem Konferenzsaal begegnet?
Zu wenig, kann ich auch sagen.
Ich denke auch, es waren zu wenig, definitiv, mal aus teilnehmenden Sicht. Aber es gab sie trotzdem. Egal, ob zwischen den Programmpunkten da einfach mal zu quatschen. Ich denke gerade, dass dieser Faktor, wenn wir jetzt nochmal auf wie war das während der Pandemie zurückblicken, extrem gefehlt hat. Wir haben immer irgendwelche Zoom-Konferenzen aufgesetzt, haben alles besprochen, was wir besprechen mussten, uns ausgelockt und dann war man wieder alleine in seinen eigenen 4 Wänden und gerade der Faktor ist sehr cool. Man hat ein Meeting, man hat jetzt hier auf dem Event eine Podiumsdiskussion, einen Talk, einen Workshop und danach man hat ja gerade Leute kennengelernt, man hat ja gerade die coole Frage von der Nachbarin gehört und dann quatscht man einfach nochmal, kommt in das Thema, lernt sich kennen und zu guter Letzt gab es ja dann sogar bei euch einen kleinen virtuellen Weihnachtsmarkt, total verrückt, hätte ich nicht gedacht, aber war ein schöner Ausklang in einer virtuellen Weihnachtswelt mit Leuten von der ganzen Welt zu quatschen, die in dieser Social VR einfach schon so zu Hause sind.
Wenn wir jetzt mal rekapitulieren. Was nehmt ihr an Lehren mit jetzt aus diesem Event, wie man auch im Jahr 2024 dann erfolgreich, auch jetzt, wo der Metaverse-Hype so ein bisschen abgeflacht ist und auch Real-Life-Events wieder möglich sind, wie man da erfolgreich Events in VR durchführen kann? Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Glaubt ihr, es eignet sich für alle Themen oder ist es schon besonders erfolgsversprechend, wenn man auch im Themenkontext XR sich erstmal bewegt damit?
Also, wie gesagt, durch meine Erfahrung bei der Kuratierung, insbesondere dieser letzten Immersive X vor 3-4 Wochen, hat gezeigt, dass es so viele Dinge jetzt schon gibt, dass es mir schwerfällt zu sagen, es gibt also keine Beispiele aus bestimmten Bereichen. Diese 6 Tracks, die wir definiert haben, die decken schon ziemlich viel, sagen wir mal, dessen ab, was wir generell als unsere Realität ansehen. Natürlich gibt es in jedem, gibt es einige Felder, nennen wir mal Entertainment oder auch Enterprises. Da gibt es sehr viele Beispiele schon, in anderen noch wenig. Academia, Education zum Beispiel, gibt es viele tolle Beispiele, was an Universitäten teilweise jetzt schon passiert, in anderen vielleicht noch weniger. Aber ich würde eigentlich keinen Bereich ausschließen. Deswegen glaube ich, das wird uns in Zukunft noch intensiver beschäftigen.
Also da denke ich wirklich, wir brauchen vor allem einen Fokus, der auf dem Sozialen liegt, der auf den Interaktionen liegt, gar nicht so sehr auf dem Input, auf der Keynote, auf der Panel-Discussion, sondern wirklich auf dem Miteinander der Teilnehmenden an dieser Konferenz oder am virtuellen Event. Und um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, kann sich die komplette XR-Welt da sehr viel einfach von Videospielen abschauen. Die sind es, die zuletzt über die letzten Dekaden es geschafft haben, immersive virtuelle Welten zu bauen, die Spielenden einfach in den Bann zieht. Und ich glaube, da gibt es etliche, jetzt mal von den Technologien schon abgesehen, einfach etliche Mechanismen, die wir uns nehmen können, die einfach etabliert sind, die gut funktionieren. Nicht zuletzt sieht man auch an Online-Videospielen wie Fortnite, dass die sich langsam oder Roblox, dass die sich langsam wegbewegen von einem rein kompetitiven Videospiel oder einem kooperativen Videospiel hin zu einer kompletten Plattform, auch eine Plattformökonomie drumherum bauen, etliches an usergenerierten Content schon erstellt wird und es hier jetzt auch schon kulturelle Veranstaltungen, kulturelles Get-Together gibt, Konzerte gibt und so weiter, die wesentlich interaktiver sind, die den Teilnehmenden viel mehr Möglichkeiten der aktiven Teilnahme und nicht des passiven Zuschauens geben. Und ich glaube, da können wir uns auch im Business-Kontext, auch im Academia und all diesen Kategorien, die wir gerade eben besprochen haben, einiges abschauen. Und da wünsche ich mir einfach, dass so ein bisschen aus der Versenkung oder aus der Stigmatisierung sich bewegt und wir alle so ein bisschen wieder den Spieltrieb in uns wecken können, der bei manchen vielleicht verloren gegangen ist. Aber gerade XR, VR, MR bietet einfach die Möglichkeit, das wieder so ein bisschen aufleben zu lassen. Und ich glaube, dann steht uns auch eine bunte Zukunft bevor mit Sachen, die wir uns jetzt noch gar nicht ausmalen können.
Ja, ich möchte noch anschließen. Also alles unterschreibe ich. Der erste Keynote-Speaker, den wir bei der Immersive X hatten 2020, war Frank Rose, Autor von The Art of Immersion und The Sea We Swim In. Und der hat ja den Ansatz, dass er sagt, also jedes neue Medium zieht eine Grammatik nach sich, braucht eine Grammatik, wie das Storytelling aussehen soll. Und ich glaube, da sind wir gegenwärtig in einer Experimentierphase, dass wir einfach Erfahrung sammeln müssen, was funktioniert nicht so gut. Ich selber glaube, ich mache immer so ein bisschen den Vergleich zum Scrolly-Telling, also wenn man jetzt irgendeine Website runterscrollt und sich die Geschichte durch das Scrollen erschließt, sage ich, glaube ich, was für VR und Social VR und für Events gut funktioniert, wäre ein Trolley-Telling. Also wenn man herumstreunen kann und dabei Dinge entdeckt. Also wenn ich nicht gezwungen bin, in einem Publikum an einem Platz zu stehen und mir anzugucken, was auf der Bühne passiert, weil das ist wiederum das, da hat vielleicht die reale Welt ihre Vorteile. Das kenne ich daher. Das entspricht nicht dessen, was dieses Medium VR, Social VR an Möglichkeiten mir bietet. Also was Lukas gesagt hat, ich möchte da interagieren. Ich habe 2 Controller in der Hand. Ich kann mich bewegen. Ich kenne dieses Setting aus dem Gaming. Wenn ich da gezwungen werde, an meinem Platz zu verharren, Das ist schwierig, ne? Und ich glaube, wie gesagt, dahin muss es gehen, dass wir eine Sprache, eine Grammatik entwickeln, die diesem Userbedürfnis entgegenkommt.
Noch eine Frage, die jetzt viele entweder dazu motiviert, es auch zu probieren oder abschreckt. Was würdest du sagen, Thomas, macht es mehr Aufwand, ein Event in VR zu organisieren und zu kuratieren oder ein Real-Life-Event?
Ja, ich frage einfach mal euch beide, ich habe jetzt gerade 250 Teilnehmende aus der ganzen Welt, 36 Stunden Programm, mehr oder weniger nonstop. Was glaubt ihr, wie groß das Eventmanagement-Team war?
Ich weiß es nicht, aber wir machen ja auch Events mit einem viel zu kleinen Eventmanagement-Team. Das heißt, ich weiß, dass man mit sehr kleinen Teams sehr viel machen kann. Aber es klingt danach, als wäre es ein sehr kleines Team gewesen, das sich an einer Hand gut abzählen lässt wahrscheinlich.
Genau eine Hand. Also das gleiche Event würde man natürlich in der realen Welt nicht mit 5 Leuten stemmen können. Insofern, ja, also ist es, glaube ich, auf jeden Fall interessant im Sinne von, wie viele Ressourcen braucht man, was braucht man vielleicht für ein Budget. Damit will ich nicht sagen, dass es kein Aufwand ist, im Übrigen. Das war es auf jeden Fall. Aber es ist auch im Hinblick, und das ist, finde ich, wenn man jetzt immer in die Zukunft guckt, ein Nachhaltigkeitsaspekt. Es ist möglich, solche Veranstaltungen mit einem weltweiten Publikum auf eine Art und Weise zu machen, die intensiver ist als eine Zoom-Konferenz. Man muss sich aber nicht in Austin, Texas jedes Jahr dafür treffen.
Absolut. Also nicht zuletzt brauchen auch Serverenergie und auch das ist ein Aspekt, den wir weiter betrachten müssen. Aber wir kommen bei einer internationalen Konferenz niemals an den Punkt, dass das vergleichbar wäre mit etlichen Teilnehmenden wie Keynote-Speakern, die irgendwie einfliegen, die reisen müssen, die irgendwo in einem Hotel schlafen, die vielleicht deshalb auch gar keine Zeit haben, gar nicht die Ressourcen haben, hinzukommen. Ich denke und hoffe, dass auch VR oder virtuelle Veranstaltungen einfach eine Barriere nehmen. Ich habe über Konzerte geredet. Meine Eltern haben sich neulich Tickets für die Stones gekauft, wenn ich da die Preise sehe. Und die spielen ja, ganz abgesehen von den Preisen der Tickets, die spielen in Las Vegas. Also ich werde die Stones nicht mehr real sehen, aber vielleicht in so einer virtuellen Experience, wie es jetzt diese ABBA-Experience in London zum Beispiel gibt, ne? Dadurch kann es ermöglicht werden, dass auf der ganzen Welt die Leute ihre Idole mal in einem immersiven, aber eben auch sozialen Kontext sehen können. Ich war auf studentischen Konferenzen, wo auch ganz klar war, welche Studierenden aus welchen Kontinenten und Ländern können sich das jetzt leisten, zu so einer internationalen Konferenz anzureisen. Und wenn wir da Barrieren nehmen, dann sollte das allemal Motivation sein, mehr virtuelle Events zu veranstalten, an denen eben alle teilnehmen können. Ganz zu schweigen von den Ressourcen und so weiter. Denn so ein paar Headsets an den Universitäten rumliegen zu haben oder auch in Schulen, das wäre ja auch mal ganz nett, das sind nicht die Kosten, die vergleichbar sind mit Anreise, Übernachtung und so weiter. Definitiv.
Das stimmt. Für ein Ticket, Flugticket in den USA hat man auch schon ein gutes Headset. Jetzt haben wir über ein Event in Virtual Reality gesprochen. Habt ihr schon Vorstellungen davon, ob sowas auch in Mixed Reality funktionieren könnte? Oder ist Mixed Reality eher ein Medium, wo man sagt, okay, man hat ein Real-Life-Event und wertet es sozusagen durch eine digitale Ebene in Mixed Reality auf? Oder seid ihr da auch noch in der Phase, wo ihr mal schaut, was da auf uns zukommt?
Kann ich vielleicht gleich den Bogen schlagen zum Anfang? Ich habe ja erzählt, dass ein Club in Dresden wie eine virtuelle Version des eigenen Clubs gebaut hat, wo dann während Corona die Leute virtuell feiern, miteinander interagieren konnten. Das war ja ganz nett und lustig. Die Plattform ist jetzt down, weil der Club hat wieder aufgemacht. Die Leute gehen wieder physisch da rein. Und hier wünsche ich mir einfach viel mehr in dem Feld zwischen, wir haben voll physische Veranstaltungen oder voll virtuelle Veranstaltungen. Und ich denke, dass gerade dort noch Mixed Reality Anwendungsfälle auf uns zukommen werden, hoffe ich jedenfalls, wo man einfach mit Leuten, wenn ich im physischen Club bin, im virtuellen Raum interagieren kann und umgekehrt, wenn ich im virtuellen Raum bin, auch mit den Menschen vor Ort interagieren kann. Dafür braucht es sicherlich noch technologische Entwicklung, aber auch einfach coole Ideen. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert. Nochmal ganz kurz auf das Thema Apple Vision Pro zu sprechen. Hier kann ich einfach nur hoffen, dass es ja einerseits vielleicht dem Thema wieder mehr Aufmerksamkeit gibt. Zum anderen hoffe ich aber inständig, dass wir keine geschlossene Plattformökonomie haben, die sich gegenseitig im Weg steht. und wir einfach ein offenes Spielfeld haben, einen offenen Sandkasten haben, in dem sich alle austoben können und einzelne Entwickler nicht durch Lizenzgebühren daran gehindert werden, ihre Plattform irgendwie auf die Geräte zu bringen oder wir am Ende noch eine, weiß ich nicht, so protektionistisch einzelne Tech-Sphären haben, weil die unterschiedlichen Plattformen nicht miteinander kommunizieren und nicht agieren wollen. Das wäre für virtuelle Events, denke ich, definitiv die absolut falsche Richtung, in die wir uns bewegen.
Aber gerade passieren ein paar Urteile bezogen auf Smartphones und App Stores. Vielleicht schwappt das ja dann auch in die XR-Welt und da wird sich das Ganze nicht so auswirken. Thomas, die letzte Frage geht an dich. Lukas, vielen Dank für diesen Ausblick und diesen Appell, den ich auch sehr unterschreibe. Thomas, in 5 Jahren, wie schaut die Immersive X dann aus?
Also in Anknüpfung an das, was ich vorhin zum Thema Storytelling in Virtual Reality erzählt habe, sehe ich die Immersive X in 5 Jahren wie einen großen Themenpark, den ich durchlaufen kann. Ich sage mal sowas wie Immersive World oder Europa Park. Also dass ich vor Ort zu bestimmten Zeiten über einen Zeitraum hinweg mir einen Eindruck verschaffen kann, was ist State of the Art im Bereich Storytelling in VR, was sind die Experiences. Weniger Präsentationen und Panels, wie man es aus der realen Welt kennt, sondern vor Ort Dinge erleben, die ich nur in VR erleben kann. Das ist so ein bisschen meine Vision, wo es hingehen soll. Technologie spielt da eine Rolle. Ne? Vielleicht haben wir dann auch Mixed Reality Experiences vor Ort. Ich hoffe es sehr und gehe auch davon aus. Auch das war ein Bold Move von Apple, finde ich. Und das ist so meine Vision, wo es mit der Immersive X hingehen soll, dann 2029.
Klingt nach einer sehr guten Vision, wo dann alle gerne dabei sind und wahrscheinlich viel mehr als 250 Leute, eher das 10- oder 100-fache. Vielen Dank, Thomas und Lukas, für diese Einblicke in virtuelle Events, was jetzt schon gut läuft und was sich in der Zukunft auch entwickeln kann. Ich finde, das war doch ein sehr motivierender Austausch darüber und das Metaverse ist eben nicht tot, sondern da kommen noch sehr viele spannende Dinge auf uns zu. Ich danke euch.
Vielen Dank, wir bleiben gespannt.
Danke dir und danke euch.
Das war Folge 59 vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Wie immer findet ihr Links, die euch noch mehr Informationen zum heutigen Podcast geben, in den Shownotes. Und jetzt noch der Abspann. 1E9 ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. 1E9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www.1e9.community. Der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.